Wissenschaft und Schule. Ein Podcast der staatlichen Schulberatungsstelle für die Oberpfalz.
Mit Benedikt Wisniewski
und Barbara Gottschling. Wir sprechen mit Experten über Forschung, die für Schule wirklich relevant ist. Kurz und knapp in 30 Minuten.
Folge 10.
Heute wird es emotional. Wir sprechen über Gefühle. Denn neben kognitiven und motivationalen Prozessen wird Lernen auch maßgeblich durch Emotionen beeinflusst. Und diese treten im schulischen Kontext in ganz unterschiedlichen Formen auf. In Form von Freude, Stolz oder Zufriedenheit, aber auch in Form von Langeweile, Angst oder Wut. Emotionen spielen eine wesentliche Rolle für die Persönlichkeitsentwicklung und für das Wohlbefinden sowie die psychische Gesundheit. Sie beeinflussen Aufmerksamkeit und Konzentration, die Auswahl von Lernstrategien, die Motivation und die Selbstregulation beim Lernen. Emotionen sind ursächlich für schulische Leistungen, aber auch Folge dieser. Und sie sind nicht leicht zu kontrollieren. Welche Emotionen treten im Schulalltag besonders häufig auf? Wie wirken sie sich genau auf Lernprozesse aus? Und wie wird das emotionale Erleben von Unterrichtsmerkmalen beeinflusst? Darüber sprechen wir mit Professor Thomas Götz. Unser Gast ist Lehrstuhlinhaber für Bildungspsychologie und gesellschaftliche Veränderungen an der Universität Wien. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Emotionsforschung im Lern- und Leistungskontext sowie auf der Echtzeiterfassung emotionalen Erlebens.
Ganz herzlich willkommen, Herr Professor Thomas Götz. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und mit mir über Lernemotionen sprechen.
Ja, ich freue mich immer, über Emotionen sprechen zu dürfen. Ja.
Auch wenn Sie heute einmal ganz gut passen würde, vermeide ich die typische Psychologenfrage, wie fühlen Sie sich? Lassen Sie uns stattdessen gleich direkt einsteigen. Vielleicht könnten Sie die Begriffe Emotionen, Gefühle und Stimmungen für die Zuhörer voneinander abgrenzen.
Ja, genau. Also Gefühl ist ja eher ein umgangssprachliches Wort. Und Emotion und Stimmung werden eher im wissenschaftlichen Kontext benutzt. Stimmung natürlich auch umgangssprachlich. Aber im wissenschaftlichen Kontext grenzen Sie Emotionen und Stimmung ganz deutlich ab. Emotionen sind so ganz spezifische Erlebensmuster. Wir erleben zum Beispiel Freude, Stolz, Angst, Ärger, Langeweile, Scham. Also ganz spezifische Gefühlsausprägungen. Und Stimmung ist eher diffus und meint eher positive versus negative Stimmung. Also Stimmung ist viel weniger differenziert als eine Emotion. Und es gibt noch zentrale Unterschiede. Emotionen sind in der Regel kurzlebiger. Man hat nur für gewisse Zeit Angst oder Freude und Stimmungen ziehen sich oft über Stunden oder auch Tage oder Monate. Und ein ganz wichtiger Unterschied zwischen Stimmung und Emotion ist auch noch, dass wir bei Emotionen in der Regel sagen können, warum wir diese Emotion erleben. Wir haben zum Beispiel Angst vor was ganz Spezifischem, einer Klassenarbeit zum Beispiel. Und bei Stimmung wissen wir meistens gar nicht, warum wir in einer bestimmten Stimmung sind. Das sind so die zentralen Unterschiede zwischen Emotion und Stimmung. Und Gefühl, wie gesagt, ist eher umgangssprachlich, wird aber meist auch nur zwischen positiv und negativ differenziert. Man hat ein gutes oder schlechtes Gefühl.
Dann bleiben wir doch bei den Emotionen. Und ich würde gerne einen Befund von Professor Andreas Helmke schon aus dem Jahr 1993 aufgreifen, der gezeigt hat, dass die positiven Lernemotionen im Laufe der Schulzeit leider kontinuierlich abnehmen. Und auch aktuellere Studien zeigen, dass 32% der gesamten Unterrichtszeit von Schülerinnen und Schülern als langweilig wahrgenommen werden. Schon eine ziemlich hohe Zahl und hört sich für mich nach einem Problem an, oder?
Ja, absolut. Also bei Langeweile ohnehin, wir finden bei unseren Studien zum Teil noch höhere Zahlen, bis zu 40-50% während der Unterrichtszeit, zumindest leichte Langeweile. Aber generell finden wir in unseren Studien und findet man auch international ein wirkliches Abnehmen der positiven Emotionen über die Schulzeit hinweg und ein Zunehmen eher negativer Emotionen. Das beginnt schon in der Grundschule und verstärkt sich aber dann im Sekundarbereich ganz massiv. Also warum ist es so? Es ist natürlich erstmal ein Problem. Es ist natürlich nicht eine Entwicklung, die man haben möchte, so aus bildungspolitischer Perspektive auch. Es gibt verschiedene Gründe, die auch recht gut empirisch belegt sind. Eines, was wirklich interessant ist, ist, dass die Noten immer schlechter werden, solange man zur Schule geht. Das beginnt in der Grundschule und wird dann im Sekundärbereich weitergeführt. Obwohl natürlich die Kinder und Jugendlichen nicht schlechter werden, werden traditionell im Laufe der Schulzeit die Noten schlechter. Das ist natürlich demotivierend und wirkt sich auch auf die Emotionen negativ aus. Interessant ist auch, dass insbesondere in weiterführenden Schulen sich die Interessen ausdifferenzieren, während im Grundschulbereich ein sehr großes Interesse über alle Fächer hinweg da ist. Ist das natürlich auch Teil unseres Systems und es ist wichtig, dass Interessen ausdifferenzieren. Das heißt aber auch, dass manche Fächer als nicht mehr so interessant wahrgenommen werden und das trägt auch dazu bei, dass die Emotionen insgesamt negativer werden. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, die dazu beitragen, dass tatsächlich positive Emotionen schwächer werden und negative stärker. Das ist natürlich sehr unerfreulich, ja.
Wenn ein so erheblicher Anteil von Unterrichtszeit als langweilig erlebt wird, dann würde mich interessieren, bekommen Lehrerinnen und Lehrer dies überhaupt mit?
Schwierig. Also wir haben Interviewstudien durchgeführt und Lehrpersonen kriegen das sehr schwer nur mit Langeweile. Und zwar, weil Schülerinnen und Schüler, das sagen die immer wieder im Interview, behaupten, sie tun so, als würden sie sich nicht langweilen. Das heißt, sie schauen dann auch freundlich und signalisieren, passt eh alles, damit sie halt keine Probleme kriegen. Und wenn man langweilig schaut, hat man natürlich das Risiko, dass man darauf angesprochen wird. Und das wird tatsächlich, das finden wir bei Interviews immer wieder, möglichst nicht gezeigt. Und es ist schwer für Lehrpersonen zu erkennen, in der Tat. Anders als bei positiven Emotionen, wenn man enthusiastisch ist oder sich freut, dann zeigt man das auch gerne. Aber negative Emotionen versucht man dann eher, wenn man sie schon fühlt, nicht zu zeigen.
Das heißt, es ist weniger Unaufmerksamkeit, sondern diese negativen Emotionen sind tatsächlich einfach schwerer beobachtbar.
Genau, also negative Emotionen, insbesondere Langeweile, nimmt man tatsächlich schwerer wahr, weil sie ja natürlich sozial unerwünscht sind und damit nicht so klar gezeigt werden von den Schülerinnen und Schülern. Das kennen wir ja auch, dass man eher negative Emotionen in der Öffentlichkeit weniger zeigt als positive.
Ich habe gesehen, dass Sie sich auch mit der Echtzeiterfassung von Emotionen befassen. Ich kann mir darunter nicht wirklich was vorstellen. Ist damit eine technische Alternative der Erkennung gemeint?
Ja, also ich mache das schon seit 20 Jahren, Echtzeitmessungen. Das heißt, wir befragen Schülerinnen und Schüler, aber auch Studierende, auch Erwachsene außerhalb der Schule mit iPads, mit iPods oder mit ihren eigenen Smartphones direkt in Real-Life-Situationen. Das heißt, wir programmieren die Geräte so, anhand einer App zum Beispiel, dass die bestimmte Signale geben zu bestimmten Zeiten und dann erscheint am Display direkt ein Fragebogen. Da heißt es zum Beispiel, wie fühlen Sie sich jetzt in diesem Moment? Und dann kann man angeben, Freude von gar nicht bis sehr stark, Angst von gar nicht bis sehr stark und kann den Fragebogen in der konkreten Situation ausfüllen. Wir machen das zum Beispiel so, dass wir in der Schule sagen, aktiviert bitte die App am Anfang jeder Mathestunde. Und dann gibt die App randomisiert in den nächsten 45 Minuten 3 Signale ab und man füllt den Fragebogen aus. Wir machen das nur mit 2 bis 3 Schülerinnen und Schülern pro Klasse, damit das nicht stört. Und das ist eine ganz interessante Erhebungsmethode, weil man dann Einblick in das tatsächliche Erleben im Unterricht bekommt. Oder natürlich auch in anderen Situationen. Und das ist insofern wichtig, weil sich diese Angaben deutlich von sogenannten Freud-Angaben unterscheiden. Man würde ja vermuten, wenn ich jetzt einen Schüler, eine Schülerin über 2 Wochen zum Beispiel sehr oft befrage, wie fühlst du dich in Mathematik, dass dann die Werte sehr stark mit dem übereinstimmen, wenn man fragen würde, wie fühlst du dich denn generell in Mathematik. Mhm. Das ist aber gar nicht der Fall. Es gibt da sehr, sehr große Diskrepanz. Und zwar überschätzt man bei solchen generellen Angaben Emotionen sehr stark, sowohl positive als auch negative. Weil man sich vor allem an Extremsituationen erinnert, an sogenannte Peaks und die flacheren Werte wenig gewichtet. Und durch die Kombination von so Treut-Erhebungen und Echtzeiterhebungen lassen sie ganz neue Ergebnisse generieren, die man so gar nicht finden würde. Also wir haben zum Beispiel eine Studie durchgeführt zu Mathematikangst bei Jungen und Mädchen. Und wir finden dabei raus, dass im Treut, also habituell, wenn man fragt, wie viel Angst habt ihr so generell in Mathematik, dass die Mädchen viel höhere Angstwerte angeben als die Jungen. Wenn wir aber in Echtzeit erheben mit unserem Experience Sampling, dann zeigt sich, dass in konkreten Unterrichts-, aber auch Prüfungssituationen die Mädchen gar nicht mehr Angst haben. Anders ausgedrückt, sie geben nur höhere Angstwerte an, wenn man sie generell fragt, obwohl sie gar nicht höhere Angst erleben. Und das wiederum hängt dran, weil sie denken, sie hätten mehr Angst, weil sie nämlich ihre Kompetenzen niedriger einschätzen als Junge, obwohl das gar nicht der Fall ist. Sie haben die gleiche Leistung.
Sehr spannend. Wenn ich noch kurz nachhaken darf, zur Echtzeiterfassung habe ich auch Versuche gefunden, die Emotionen über Gesichtserkennung unmittelbar erfassen. Ist das auch eine zukunftsträchtige Herangehensweise aus Ihrer Sicht?
Ja, absolut. Also diese Programme waren am Anfang relativ schlecht und haben sehr, sehr eigenartige Emotionen angezeigt. Die werden aber kontinuierlich verbessert und sind mittlerweile schon relativ gut. Da gibt es so dieses Facial Actual Coding System, das FAX, das das relativ gut schon kann und das hat eine absolute Zukunft, ja. Also das läuft dann so, dass zum Teil Videos aufgenommen werden, die dann im Anschluss an die konkrete Situation über diese Programme ausgewertet werden, also die Emotionsausdrücke analysiert werden und man kann es natürlich auch real life erheben. Das hat ziemliche Zukunft, denke ich. Weil es sonst nämlich schwierig ist, Emotionen jenseits des Selbstberichts zu erfassen. Mhm. Also über physiologische Daten oder bildgebende Verfahren kann man spezifische Emotionen gar nicht unterscheiden. Am ehesten noch über Beobachtungen, über Verhaltensbeobachtung, Gesichtsausdruck. Und da sind die Programme natürlich extrem hilfreich.
Das bedeutet aber, dass Gesichtsausdrücke tatsächlich einen eindeutigen Rückschluss auf die gerade vorherrschende Emotion erlauben.
Genau, absolut. In der Regel funktioniert das sehr gut. Man kann sogar Emotionen wie Freude und Stolz zum Teil unterscheiden. Gibt es leicht andere physiologisch, also expressive Muster. Und das ist wirklich interessant. Sowas wie Langeweile, da kann man doch so einen müden Blick und einen müden Gesichtsausdruck relativ gut erkennen. Ja, das funktioniert mittlerweile wirklich gut.
Ich würde gerne auf die Prävention von Langeweile eingehen, weil das natürlich für Lehrerinnen und Lehrer ein wichtiges Thema darstellt. Was kann man tun, um der Langeweile vorzubeugen?
Ja, also wenn es um die Prävention von Langeweile geht, dann ist es, glaube ich, zunächst wichtig zu wissen, wie Langeweile überhaupt entsteht. Weil nur wenn man weiß, welche Ursachen eine Emotion hat, dann kann man zielgerichtet darauf hinwirken, diese Emotion auch zu vermeiden. Und bei Langeweile gibt es im Prinzip drei zentrale Ursachen. Die eine Ursache ist Unterforderung. Das denken die meisten, dass das eine wichtige Ursache ist. Wenn Dinge viel zu einfach sind, dann schaltet man einfach ab. Aber es gibt auch Überforderung als Ursache von Langeweile. Wenn Dinge zu schwierig sind, dann schaltet man auch ab und langweilt man sich, weil man es einfach nicht mehr versteht. Ja. Und der dritte Faktor ist aber eigentlich der wichtigste, nämlich die Valenz. Das heißt, wie wichtig uns die Dinge sind. Langeweile entsteht dann, wenn uns Dinge unwichtig sind. Und damit unterscheidet sich Langeweile von allen anderen Emotionen, die es so im menschlichen Leben gibt. Weil normalerweise die Wichtigkeit, wenn Dinge wichtig sind, alle Emotionen pusht. Also wir erleben mehr positive Emotionen wie Freude, Stolz, wenn uns Dinge wichtig sind. Und wir erleben aber auch mehr negative, wenn uns Dinge wichtig sind. Das heißt, alle Emotionen steigen, wenn die Wichtigkeit steigt. Und Langeweile ist die einzige Emotion, die schwächer wird, wenn die Wichtigkeit höher wird. Umgekehrt ist es aber natürlich auch so, wenn uns Dinge unwichtig sind, genau dann langweilen wir uns. Und das ist in der Schule so, das ist aber auch im Leben so. Und darum ist Langeweile auch so eine wichtige Emotion, weil sie uns einen Hinweis gibt, dass das, womit wir uns gerade beschäftigen, eigentlich unwichtig ist für uns. Mhm. Und das gilt natürlich außerhalb der Schule. Wenn man sich im Freundeskreis viel langweilt, im Beruf viel langweilt oder wo auch immer, dann sollte man das sehr ernst nehmen und überlegen, woran das liegt und ob diese im Kern Unwichtigkeit nicht ganz zentral ist. Also insofern hat Langeweile auch Verbindungen zum Beispiel zur Logotherapie von Viktor Frankl, wo es auch sehr um Sinnhaftigkeit geht. Und es ist wirklich für die Reflexion im menschlichen Leben eine wichtige Emotion, weil sie uns eben einen Hinweis gibt, Mensch, was du hier gerade machst, ist im Kern unwichtig für dich. Das ist übrigens auch der Grund höchstwahrscheinlich, warum es Langeweile evolutionär überhaupt gibt. Weil sie uns eben dieses Signal geben möchte, tu was anderes, das passt eigentlich nicht für dich.
Wenn ich da direkt anknüpfen darf, fallen mir direkt die berühmten 5 Cs der Langeweileprävention ein. Könnten Sie dazu etwas sagen?
Genau, genau. Also diese Aspekte von Unterforderung und Überforderung, das sind im Prinzip zwei Ausprägungen von Kontrolle, die uns sagen, wie viel Kontrolle haben wir über den Lernprozess und wie passend ist das für einen selber. Und hier können vor allem bei diesem Aspekt können Lehrkräfte gut ansetzen. Also wenn Schülerinnen und Schüler ein passendes Ausmaß an Kontrolle haben, dann entsteht in der Regel keine Langeweile. Ja, und interessant ist, dass diese 5 Cs, die Sie genannt haben, dass die sehr viel mit Kontrolle zu tun haben. Das ist ja das erste C ist ja gleich Control. Das zweite ist Choice, hat auch mit Kontrolle zu tun. Wenn ich Dinge auswählen kann, habe ich auch Kontrolle. Challenge auch, das Ausmaß an Herausforderung hat auch sehr viel mit Unterüberforderung und Kontrolle zu tun. Complexity auch, also übersteigt es meine Fähigkeit, ist es zu komplex oder ist es zu einfach? Und der letzte, die letzte Facette, Caring Teachers, das hat letztlich auch mit Kontrolle zu tun, dass man das Gefühl hat, da ist jemand, der sich um mich kümmert, wenn ich mal irgendwie Dinge nicht verstehe und an die ich mich wenden kann. Also insofern haben die interessanterweise sehr viel mit Kontrolle zu tun und damit auch mit den Ursachen von Langeweile. Ja, und wenn man jetzt Langeweile verhindern möchte, das war ja auch die Frage, dann gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten. Eines ist natürlich, dass die Passung gut gegeben ist. Das ist ganz wichtig, dass die Schwierigkeit der Aufgabe gut zu den Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler passt. Das ist so ein Konstrukt, das ja bei Flow zum Beispiel schon aufgegriffen wurde, wo die Passung optimal ist.
Da kommen wir später auf jeden Fall noch dazu.
Und wenn es nicht optimal passt, dann entsteht halt vor allem Langeweile. Das ist der eine Aspekt und das andere, die Valenz, die ich schon genannt habe. Aber man kann es verhindern, indem man halt immer wieder darauf hinweist, welche Relevanz bestimmte Wissensinhalte haben. Also Stichwort auch authentisches Lernen.
Um das 5. C, also die Caring Teachers, aufzugreifen, Sie haben ja ganz aktuell einen Artikel veröffentlicht zum Zusammenhang von Lehrer-Schüler-Beziehungen und Lernemotionen. Da würde mich interessieren, was war Ihr Kernbefund?
Ja, wir haben in der Schweiz eine große Studie durchgeführt mit über 500 Schülerinnen und Schülern der 10. und 11. Jahrgangsstufe am Gymnasium in verschiedenen Fächern, Mathe, Deutsch, Englisch, Französisch. Wir haben verschiedene Emotionen erfasst, Freude, Stolz, Angst, Ärger, Langeweile und Scham. Und wir haben eben die Beziehung der Schülerinnen und Schüler zu den Lehrerinnen und Lehrern erfasst. Mit Fragen zum Beispiel, ich habe eine gute Beziehung zu meiner Lehrperson. Lehrperson, deswegen in der Schweiz sagt man ja Lehrperson, weniger als Lehrkräfte. Ja, und was wir herausgefunden haben, die ursprüngliche Annahme war eigentlich, dass die Beziehung zur Lehrperson sehr stark darauf wirkt, welche Emotionen die Schülerinnen und Schüler im Unterricht erleben. Das haben wir auch tatsächlich gefunden, das war ein Längsschnitt. Wir haben aber auch interessanterweise genau das Umgekehrte gefunden, nämlich dass die Emotionen, die Schülerinnen und Schüler erleben, sehr stark auf die Beziehung wirken zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern. Und zwar ist dieser Effekt noch viel stärker als der Umgekehrte. Aber das haben wir erst gar nicht so erwartet oder als Hypothese formuliert. Das war für uns sehr interessant, dieser Befund, den wir da auch publiziert haben, dass die Emotionen, die hier vorherrschen im Unterricht, stark natürlich auf die Art und Weise, wie man interagiert und wie man Beziehungen wahrnimmt, Auswirkungen hat. Das ist meines Erachtens sehr wichtig und spricht sehr dafür, dass man im Unterricht auch wirklich auf die Emotionen der Schülerinnen und Schüler achten soll. Und ich weiß, wenn ich das sage, dann gibt es immer sehr viel erst einmal Einwände, weil man sagt, ja, auf was sollen wir in der Schule denn noch achten? Kompetenzvermittlung und immer gibt es neue Standards und jetzt sollen wir auch noch auf die Emotionen der Schülerinnen und Schüler achten. Und ich verstehe dieses Argument voll, dass manche sagen, das ist vielleicht eine Überforderung oder wir sind gar nicht dazu ausgebildet als Lehrpersonen. Aber ich glaube trotzdem, dass es ein Stück weit möglich ist. Also insbesondere bei Emotionen wie Angst zum Beispiel, die man relativ gut oft erkennen kann. Auch wenn es eine negative Emotion ist, sieht man die noch relativ gut. Und da gibt es viele Möglichkeiten, darauf einzuwirken.
Bleiben wir gleich bei der Angst. Ich gebe Ihnen mal ein paar klassische Zitate, von denen wir jetzt einfach mal hoffen, dass sie nicht mehr wirklich im Umlauf sind. Also nur die Harten kommen in den Garten oder nur unter Druck entstehen Diamanten. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine zum Teil sehr starke Betonung der Lernfreude, also Stichwort Lernen muss Spaß machen. Wo würden Sie Ihren Standpunkt auf diesem Spektrum verorten?
Also mein Standpunkt, und der ist auch empirisch fundiert, da gibt es mittlerweile sehr viele Studien dazu, da ist da relativ klar, also positive Emotionen sind ganz klar leistungsförderlich, wie Freude, Stolz, Hoffnung. Und negative Emotionen sind ganz eindeutig leistungsschädlich. Eine Sonderrolle spielt hier Angst. Und zwar, ich kann vielleicht ein Zitat ergänzen, ein bisschen Angst schadet nicht. Das hört man immer wieder. Also so in dem Stil, wenn ich kurz vor der Klassenarbeit den Kindern noch mal richtig Angst einjage, dann lernen sie mehr. Um das ein bisschen überspitzt auszudrücken. Das steht so im Raum, als wäre Angst leistungsförderlich. Aber was sie empirisch zeigt, ist im Prinzip beides. Also man kann kurzfristig die Leistung erhöhen, indem man Menschen Angst einjagt. Das funktioniert natürlich in der Schule auch. Aber in der Regel ist dann das Lernen unter Angst sehr rigide und sehr starr und sehr detailfokussiert, sodass man längerfristig kein holistisches Bild in einem Fach entwickelt und sich Dinge auch nicht so lange merken kann. Das Lernen ist letztlich sehr oberflächlich. Das heißt, kurzfristig kann man mal gewisse Leistungssteigerungen erzielen, aber langfristig korreliert Angst ganz eindeutig negativ mit der Leistung. Das größte Problem ist aber meines Erachtens, und das wird häufig gar nicht bedacht, dass wenn Kinder, Jugendliche bestimmte Fächer mit Angst assoziieren, dass sie die regelrecht abstempeln, wenn sie aus der Schule gehen. Da gibt es dann so Sätze wie zum Glück nie mehr wieder Mathe, nie mehr wieder Geschichte, Sport, was auch immer. Und Fächer werden regelrecht abgehakt, wenn sie mit Angst behaftet sind. Und im Hinblick auf lebenslanges Lernen ist das natürlich katastrophal. Darum ist es ganz wichtig, dass das Angstlevel nie so hoch ist, dass Fächer regelrecht abgehakt werden. Das ist ganz wichtig und auf die Lebensspanne gedacht extrem schädlich natürlich.
Ich finde es auch frappierend, dass 15-20% der Schülerinnen und Schüler in ihrer schulischen Laufbahn mindestens einmal unter Prüfungsangst leiden. Gibt es da konkrete Handlungsmöglichkeiten, wie Lehrpersonen gegensteuern können?
Ja, absolut. Also Angst ist überhaupt die am meisten erforschte Emotion in der pädagogischen Psychologie. Da gibt es so insbesondere seit 1950 gibt es eine sehr intensive Prüfungsangstforschung. Es gibt da mittlerweile tausende von Studien zur Prüfungsangst. Und da gibt es ganz ganze Reihe von Möglichkeiten, um Prüfungsangst zu reduzieren und zu regulieren. Also gibt es auch ganz viele theoretische Modelle zur Prüfungsangstregulation. Vieles läuft wieder darauf hinaus, ähnlich wie bei der Langeweile, dass Angst vor allem entsteht, wenn Kontrollverlust erlebt wird und wenn das Ganze noch dazu wichtig ist. Was man machen kann, sind zum Beispiel ganz klar zu kommunizieren. Das erzeugt Sicherheit und reduziert Angst. Sehr strukturiert zu unterrichten, weil wenn Lehrkräfte unstrukturiert unterrichten, dann interpretieren das Schülerinnen und Schüler in der Regel nicht als chaotisches Unterrichten, sondern sie attribuieren es auf sich selber und denken, ich verstehe das einfach nicht, das überfordert mich, ich kann dieser Logik nicht folgen, das erzeugt Angst. Wichtig ist auch, die Leistungsanforderungen ganz klar zu kommunizieren, damit man genau weiß, was von einem verlangt wird. Ganz wichtige Facette, die zurzeit auch sehr häufig diskutiert wird, ist, dass man Lernzeiten und Prüfungszeiten ganz eindeutig abgrenzt. Dass Schülerinnen und Schüler nicht ständig das Gefühl haben, sie sind in einer Dauerprüfung, sondern da gibt's Phasen, da darf ich auch mit Fehler machen und da darf ich auch jede Frage stellen, das ist jetzt keine Prüfungszeit, das ist ganz wichtig, das zu trennen. Damit verbunden ist auch so eine Kultur des Fragens zu etablieren, wo man das Gefühl hat, wenn ich was nicht verstanden habe, kann ich jederzeit fragen, das reduziert Angst. Auch offen mit Fehlern umzugehen, wenn man sagt, ich habe hier einen Fehler gemacht, das offen kommunizieren zu können, ohne dass das negative Folgen hat bezüglich Noten. Und vor allem Möglichkeiten zu geben, ist auch wichtig. Also, dass man sich vielleicht innerhalb eines Schwierigkeitsniveaus noch mal bestimmte Aufgaben auswählen kann, die einen besonders interessieren. Und eine zentrale Sache ist auch noch, dass man Schülern sagt und Schülerinnen, dass Emotionen auch kontrollierbar sind. Also viele denken in der Schule, da gibt es auch Studien dazu, Angst, kann ich eh nichts dagegen machen. Ich bin halt nun mal prüfungsängstlich. Das stimmt in der Form nicht. Empirisch zeigt sich, dass die Prüfungsangsttherapie eine der erfolgreichsten Therapieformen überhaupt ist. Es gibt immer Ausnahmen, aber in der Regel kann man mit sehr wenig Intervention sehr gut an der Prüfungsangst arbeiten. Das heißt, wenn Lehrpersonen merken, da ist jemand in meiner Klasse, der prüfungsängstlich ist, dann das unbedingt ansprechen mit den Schülerinnen und Schülern selbst. Das hängt natürlich vom Alter ab oder mit den Eltern sprechen und wirklich dazu motivieren, arbeitet an der Prüfungsangst. Also mir persönlich bricht das oft geradezu das Herz, wenn ich mündliche Prüfungen an der Uni habe und merke, das sind so prüfungsängstlich, die könnten eigentlich viel mehr, aber haben so Angst, dann denke ich mir, die hätten doch eigentlich in der Schule schon daran arbeiten können oder müssen und es schon eine Aufgabe, darauf hinzuweisen. Und ein letzter Punkt vielleicht noch, man kann mit Kindern und Jugendlichen auch so ganz basale Regulationsstrategien einüben. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel ganz einfach in Richtung Selbstinstruktion mit den Kindern darüber zu sprechen, ich lese mir die Aufgabe erstmal in Ruhe durch, bevor ich anfange zu arbeiten. Das ist auch, wenn ich aufgeregt bin. Um sie das fest vorzunehmen, ich bin nervös und trotzdem schaue ich mir erstmal in Ruhe die Aufgabe an. Das wäre zum Beispiel eine einfache Regulationsstrategie, die man durchaus so vermitteln kann.
Okay, der Psychologe Mihaly Csikszentmihalyi hat das Phänomen des Flow in den Diskurs eingeführt. Kurz umrissen, ein als beglückend erlebtes Gefühl eines mentalen Zustandes völliger Vertiefung. Und der Flow wird vor allem in der populärwissenschaftlichen Literatur sehr ausführlich behandelt. Was ist dran am Flow-Erleben und wie kann es in der Schule hergestellt werden?
Ja, Flow ist eigentlich fast das Gegenteil von Langeweile, wenn die Passung voll und ganz gegeben ist. Und zwar, wenn die Passung von den eigenen Fähigkeiten und den Anforderungen stimmig ist. Das heißt, man agiert auf einem für sich persönlich sehr, sehr stimmigen Niveau. Dann gerät man zu einem Flow-Zustand, man geht voll und ganz in der Aufgabe auf. Und noch besser ist es natürlich, wenn die Interessen und die Themen auch gut zusammenstimmen. Das heißt, wenn man an einem Thema arbeitet, das einem voll interessiert und wenn das auf einem Anspruchsniveau ist, das optimal zu den eigenen Fähigkeiten passt, dann kommt man leicht in so einen Flow-Zustand. Das ist, muss ich gesagt, ein sehr populärwissenschaftlich vermarktet, in Anführungszeichen, ist aber auch wissenschaftlich ein sehr fundiertes Konstrukt und gibt viel Forschung dazu. Also ganz spannend und man kann halt Flow in Schulen insbesondere durch Individualisierung erzeugen, weil sonst das sehr schwierig ist, eben also ein Niveau zu finden, das für alle passend ist. Das geht quasi nicht, wenn man nicht adaptiv oder individualisiert unterrichtet.
Jetzt haben wir noch gar nicht über die Emotionen von Lehrpersonen gesprochen, was ich zum Abschluss jetzt aber noch gern tun würde. In einem Artikel von 2016 haben Sie den Enthusiasmus von Lehrpersonen untersucht. Welche Ergebnisse würden Sie Lehrerinnen und Lehrern gerne mitgeben?
Ja, die wichtigste Erkenntnis ist tatsächlich, dass Enthusiasmus ansteckend ist. Also es gibt ja so der Psychologie dieses Konstrukt Emotional Contagion, also Emotionsansteckung, und das gilt auch für Enthusiasmus. Also man könnte einfach sagen, der Funke springt über. Wenn man mit Enthusiasmus unterrichtet, dann erzeugt es auch Enthusiasmus bei den Schülerinnen und Schülern. Natürlich nicht bei allen und immer, aber in der Regel funktioniert es sehr gut. Es ist ganz wichtig, den Enthusiasmus als Lehrperson zu zeigen. Aber man muss es auch einschränken. Es gibt natürlich auch Lehrpersonen, die einfach von ihrer Persönlichkeit wenig enthusiastisch sind. Und diesen Personen würde man jetzt natürlich nicht empfehlen, unbedingt so ihre Persönlichkeit zu übergehen und auf jeden Fall Enthusiasmus zu zeigen. Also es muss schon auch passen. Und es bringt auch nichts, wenn man Enthusiasmus vorspielt. Also da gibt es auch Forschung dazu, sogenannten Fake-Enthusiasmus, vorgespielten Enthusiasmus, der letztlich auch zu psychischen Problemen führen kann, weil es eine dauerhafte Überlastung ist, nach außen was zu zeigen, das man gar nicht fühlt. Also insofern wäre es wichtig, wenn man dann selber enthusiastisch ist und das zur Persönlichkeit passt, es wirklich zu zeigen. Und was ich auch noch Lehrpersonen mitgeben möchte, dass sie Enthusiasmus natürlich auf die Inhalte beziehen kann, so seine eigenen Inhalte enthusiastisch zu vermitteln, aber natürlich auch auf die Didaktik. Man kann auch begeistert sein von der Art und Weise, wie man jetzt dort bestimmten Stoff vermittelt. Und nachdem als Lehrperson da zum Teil über sehr viele Jahre immer den gleichen Stoff vermittelt, kann es natürlich auch sein, dass irgendwann ein bestimmtes Thema man nicht mehr so enthusiastisch erlebt. Dann kann aber auch die Didaktik zu Enthusiasmus führen. Bezüglich der Inhalte wird man aber natürlich auch als Lehrperson immer wieder neue Facetten eines Themas entdecken, sodass man auch sicher auf inhaltlicher Ebene seinen Enthusiasmus aufrechterhalten kann. Insofern ein wichtiges Konstrukt, ein positives Konstrukt und empirisch kann man nur sagen, empfehlenswert, den Enthusiasmus irgendwie auch zu zeigen und vorzuleben.
Herr Professor Thomas Götz, ich bedanke mich für das alles andere als langweilige Gespräch und es war mir eine Freude.
Ihnen ganz herzlichen Dank für die Einladung zum Gespräch.
Wissenschaft und Schule. Forschung, die für Schule wirklich relevant ist. Kurz und knapp in 30 Minuten. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Anregungen unter feedback@swopf.de.